SRF 2 Kultur.
Archäologie und Gesang, wie passt das zusammen? Bei beidem geht es darum, Geschichten zu erzählen, sagt Claudia Adrario. Ihr Werkzeug ist die Stimme beim Singen und beim Erzählen, aber auch bei ihrem sozialen Engagement, wenn es darum geht, jenen eine Stimme zu verleihen, die in der Gesellschaft keine Stimme haben, die am Rande stehen. Claudia Adrario ist nun Gast bei Evelyn Oertle und erzählt unter anderem, warum sie eine Wärmestube gegründet hat, aber auch, warum sie gerne Geschichten erzählt. Hier gleich ein Ausschnitt aus einer Aufnahme von ihrer Geschichte des kleinen Gnus Katoto.
Plötzlich spürte Katoto einen furchtbaren Stoß. Weg war die warme Quelle. Katoto riss die Augen auf. Weg war seine Mutter. Stattdessen raste in einer riesigen Staubwolke eine lange Reihe von Körpern an ihm vorbei. Große, graue Körper mit Zottelbärten und gebogenen Hörnern, kleine, helle Körper, gestreifte Körper. Körper, einer so dicht hinter dem anderen, dass es aussah, als wäre es ein einziges Tier mit vielen Köpfen und vielen gebogenen Hörnern und vielen schwarzen Zottelbärten und grauen und hellen und gestreiften Körpern. Wie hatte seine Mutter gesagt? Die große Reise im Serengeti-Express.
Claudia Adrario, ich bin Ihnen begegnet bei einem Auftritt, den Sie in einem Container hatten, in einer Wärmestube, ein soziales Projekt, bei dem Sie sich sehr engagieren. Sie haben da eine eigene Geschichte erzählt von einem kleinen Gnu in der Serengeti, das seine Mutter verloren hat. Woher kommt Ihre Leidenschaft fürs Geschichtenerzählen? Man spürt ja hier, Sie sind ganz in dieser Geschichte drin.
Woher sie kommt, weiß ich eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass diese Leidenschaft immer da war. Und ich weiß auch, oder zum Teil hat es mir meine Mutter erzählt, dass ich schon als sehr kleines Kind immer erzählen wollte oder den Leuten vorsingen, ihnen etwas zeigen, sie staunen machen. Das gehört anscheinend sehr, sehr zu mir. Und dann hat einen bestimmten Stellenwert auch noch die Erfahrung Afrika. Der Dorfplatz, der Ort für Geschichten ist. Und da braucht man kein Künstler zu sein. Wenn man dort sitzt und erzählt, in aller Ruhe, dann kommen die Menschen und hören zu. Und das finde ich was Wunderschönes.
Wie kamen Sie auf die Idee mit dem kleinen Gnu?
Weil ich die Geschichte gesehen und erlebt habe in der Serengeti. Ich war dort 2001 zum ersten Mal. Mein Mann hat mich dorthin gebracht, hat mir Afrika gezeigt und eigentlich auch geschenkt. Und wir waren in der Serengeti zur Zeit der großen Tierwanderung, also etwa im Februar, wo Millionen von Gnus und Zebras auf dem Weg nach frischem Gras in der Serengeti vorbeikommen. Und wir standen einfach im Geländewagen und haben zugeschaut, was passiert. Und die Geschichte, die ich da aufgeschrieben habe hinterher, die ist vor unseren Augen passiert. Die rennenden Gnus und Zebras und die Begegnungen, die sehr gefährlichen Begegnungen mit Löwen und mit Geparden und allem. Einfach zuschauen, aufschreiben, das ist alles.
Und Sie machen das ja zusammen mit einem Schlagzeuger.
Ja, dieser Schlagzeuger ist mein älterer Sohn Lukas. Und das ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Und nicht nur deshalb, weil er ein sehr guter Schlagzeuger oder in dem Fall Perkussionist für afrikanische Instrumente ist, sondern weil die Mutter-Sohn-Beziehung natürlich eine ganz neue Facette bekommt, wenn man zusammenarbeitet, wenn man plötzlich Partner ist. Und das genieße ich sehr, das finde ich sehr, sehr schön. Und er auch.
Sie haben vorher gesagt, dass Sie schon als Kind gerne Geschichten erzählt haben. Sie haben als Kind auch gerne Theater gespielt.
Es war mir immer klar, dass ich so etwas in der Richtung machen will, wobei für mich das gesprochene Wort eigentlich nur Krücke war. Ich wollte singen, ich wollte schöne Töne produzieren und wollte, dass mir da die Leute zuhören dabei. Tja, das habe ich immer gemacht.
Sie sind ja auch in verschiedene Opernrollen geschlüpft, zum Beispiel in Verdis Forza del Destino. Ihr erster Musikwunsch, da werden wir jetzt dann gleich einen Ausschnitt hören. Da sind Sie sogar in Männer- und Frauenrollen geschlüpft.
Das war ja sehr einfach. Ich habe einfach all das nachgesungen, was wir zu Hause auf Platte hatten. Und was meine Mutter, die wirklich sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass wir Musik genießen, die uns sehr früh auch erzählt hat über musikalische Zusammenhänge oder Inhalte. Sie hat zum Beispiel die Moldau wunderschön erzählt, sodass ich diesen Bach gesehen habe. Und sie hat uns auch die Opern erzählt, aus denen wir Ausschnitte gehört haben. Und dann habe ich das nachgesungen, was ich gehört habe. Und ob das jetzt ein Mann war oder eine Frau, das hat überhaupt keine Rolle gespielt für mich.
Und haben Sie da auch dann eine andere Stimme gemacht? Haben Sie dann versucht, ja, tief zu singen?
Wenn wir jetzt gerade von der Forza del Destino sprechen, meine Lieblingsstelle da von Padre Guardiano, Alzate vi partite, und dann Leonora mit La Vergine degli Angeli, da musste ich natürlich eine Oktav tiefer singen, solange ich der Pater war, und eine Oktav höher, wenn ich mich in Leonore verwandelt habe.
Und wann haben Sie damit angefangen? Wie alt waren Sie da?
Das war noch weit vor meiner Volksschulzeit. Da war ich wirklich sehr, sehr klein.
Und haben da auf Italienisch, haben Sie die ganzen Texte auch, oder war das dann auch eher auf Lalala?
Da mein Vater ja Italiener war und meine zweite Muttersprache oder Vatersprache besser Italienisch war, war mir das natürlich nicht fremd. Also ich konnte das auch relativ originalgetreu nachsprechen, was ich da gehört habe.
Hören wir uns doch diesen Ausschnitt an.
Alzatevi, partite, alcun vivente più non vedrete, dello specchio il bronzo ne avverta, se periglio vi sovrasti, o per voi giunto sia l'estremo giorno, a confortarvi l'alma povere, priapè. Thank you.
La Vergine degli Angeli aus Giuseppe Verdis La Forza del Destino mit der Sopranistin Leontine Price und dem London Symphony Orchestra unter James Levine. Ein Musikwunsch der Sängerin und Archäologin Claudia Adrario hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Claudia Adrario, Sie gingen als Kind schon oft in die Oper. Sie wohnten damals in Innsbruck, gingen bis zu 4-mal pro Woche in die Oper. 21 Mal haben Sie den Troubadour gesehen, haben Sie mir gesagt. Fanden Sie das nie langweilig als Kind?
In dieser ganz intensiven Phase war ich ja nicht mehr Kind. Da war ich so junge, heranwachsende, würde ich sagen, zwischen 13 und 17 oder 18. Da fand ich das überhaupt nicht langweilig, denn ich wollte ja jede Partie kennen. Ich wollte Leonora auch singen können, vom ersten bis zum letzten Ton. Und da braucht man natürlich eine gewisse Zeit und eine gewisse Häufigkeit, bis man die Partie intus hat. Und deswegen fand ich das so spannend. Außerdem, ich kannte die Sänger natürlich dann sehr gut, die im Ensemble gesungen haben, und die sangen ja jeden Abend doch irgendwie anders und bewegten sich anders. Und allein das zu sehen, fand ich so spannend.
Als ich Ihren Lebenslauf gelesen habe, da musste ich an einer Stelle wirklich schmunzeln. Da schreiben Sie nämlich, dass Ihr Vater, als Sie ganz klein waren, sagten, Sie seien ein Rebell und Brüllaffe. Warum?
Ich weiß es nicht. Das hat er in das Tagebuch, das meine Eltern führten, geschrieben, als ich 8 Monate alt war. Brüllaffe kann ich mir schon vorstellen. Ich hatte immer eine sehr tragende, sehr laute Stimme, wahrscheinlich als Baby sehr unangenehm für die Umwelt. Und der Rebell, wahrscheinlich habe ich mir damals schon nicht alles gefallen gelassen und habe das irgendwie zum Ausdruck gebracht.
Damals waren Sie 8 Monate, heute sind Sie 57. Was ist vom Rebellen geblieben?
Ich glaube, die mich kennen, die sagen wahrscheinlich doch eine ganze Menge. Das Rebellentum hat sich vielleicht, oder hat sich sicher, wegentwickelt vom Brüllen und hinentwickelt zu einer sehr durchdachten Art des Widerstands oder auch des Engagements. Und das ist geblieben. Und Brecht spielt ja für mich eine riesengroße Rolle in jeder Hinsicht. Und der hat eigentlich ganz was Wichtiges gesagt für mich. Der sagte, ich halte nichts von Nächstenliebe, die sich nur in Mitleid und nicht auch in Zorn verwandelt. Und dieses zornig sein können über etwas, das nicht klappt, obwohl es klappen könnte und sollte. Ich glaube, das ist so der Kern meines Rebellentums.
Und haben Sie das immer schon in sich gespürt oder hatten Sie dafür auch ein Vorbild, jetzt als Jugendliche? Sie hatten eine Schwester und die war ganz anders.
Die war ganz brav und die ist auch bis heute ganz brav geblieben und zurückhaltend und eher ängstlich. Und man hat mich auch gewarnt davor, zu laut die Meinung zu sagen und Dinge zu tun, die Mann oder Mädchen nicht tut. Und das habe ich immer für mich eigentlich nicht wahrhaben wollen und habe dann das getan, wovon ich überzeugt war, dass es sinnvoll sei.
Und wie haben Ihre Eltern darauf reagiert?
Ich habe meinen Vater sehr früh verloren. Ich war ja 4, als er gestorben ist. Das heißt, meine Mutter hat alles abbekommen. Und die hat so einiges abbekommen bei mir. Denn ich war eben widerspenstig, ich war auch frech. Und sie hat zum Teil wahrscheinlich richtig Mühe mit mir gehabt. Aber ich habe da trotzdem eigentlich meinen Weg gezogen, so wie ich dachte, dass ich es tun sollte.
Und wie war das in der Schule?
Ich hatte immer ganz schlechte Betragungsnoten, was am Anfang sehr schwierig für mich war, meiner Mutter zu vermitteln, denn das war für sie ganz schlimm. Claudia benimmt sich in der Schule schlecht. Bis dann klar wurde, dass ich eigentlich nicht unangenehm war oder irgendwelchen Kolleginnen oder auch Lehrern gegenüber respektlos, sondern einfach, dass ich Dinge gesagt habe, die nicht opportun waren.
Also wenn etwas ungerecht war, dann haben Sie es einfach laut gesagt.
Laut gesagt. Und wenn etwas meiner Meinung nach Blödsinn war, also richtiger Blödsinn, dann habe ich das auch genauso kommuniziert.
Können Sie sich an so einen Blödsinn jetzt gerade erinnern?
Natürlich fällt mir schon der stockkatholische Tiroler Religionsunterrichter ein. Also als man uns gesagt hat, dass kleine Kinder, die nicht getauft seien, aufgrund dieser nebulosen Erbsünde, die sie da schon mitschleppen, noch aus dem Mutterleib heraus, dass sie dann in die Hölle kämen. Das fand ich einfach richtig Blödsinn und fand ich auch brutal. Und auch in Verknüpfung damit, dass man uns immer vom lieben Gott erzählte, also dass ein lieber Gott ein Kind, das stirbt aus irgendeinem Grund, nur weil es nicht getauft ist, in die Hölle schickt, das fand ich nun wirklich den Gipfel des Unsinns.
Und da haben Sie dann auch wirklich sich auseinandergesetzt mit dem Religionslehrer und sich mit dem gestritten darüber.
Das kam
darüber.
Natürlich gar nicht gut an. Macht nichts.
Wenn man jetzt auf Ihre Musikwünsche blickt, dann fällt natürlich auf, es ist nur Vokalmusik.
Ah ja, genau.
Das hat natürlich sicher etwas mit Ihrem Beruf zu tun. Also Sie haben vom Brüllaffen, wenn ich dieses Bild aufnehmen darf, zum Singvogel mutiert. Sie wussten früh, welchen Beruf Sie wählen möchten. Sie haben jetzt gerade vorher gesagt, ich wusste immer, dass ich Sängerin werden will. Warum?
Ich fand es für mich so etwas Schönes, wenn ich Gesang hören konnte. Und war der Meinung, wenn ich singe, dann freut es die anderen Leute ja auch. Und dann freut es uns beide.
Haben Sie auch dieses Feedback bekommen dann
ja,
schon?
Ja, absolut. Absolut. Schon früh. Und es war ganz früh sehr bekannt, sowohl in der Schule als auch im Bekanntenkreis, dass Claudia schön und immer singt.
Sie haben dann auch Gesang studiert, sind da dann von Innsbruck weg nach Wien. Wie war da die Ausbildung?
Ich habe eigentlich eine doppelspurige Ausbildung insofern gemacht, dass ich auf Rat oder Anordnung meiner Mutter hin auch Klavier gelernt habe. Denn meine Mutter sagte immer ganz klar, eine Sängerin muss Klavier spielen können, um Repertoire studieren zu können. Und das war natürlich sehr, sehr weise von meiner Mutter, auch wenn ich überhaupt nicht Klavier spielen mochte und zu diesem Instrument auch wahrscheinlich extrem wenig Draht habe. Denn ich mag Töne machen, ich mag Töne formen. Und es geht ja gerade beim Klavier am allerwenigsten gut. Also ich wäre wahrscheinlich mit einem Blasinstrument oder einem Streichinstrument viel glücklicher gewesen. Trotzdem die Fähigkeit, mir selber neue Partien, neue Lieder, neues Repertoire einstudieren zu können und auch gleich, wenn auch rudimentär, zu begleiten, das war sehr wichtig für mich. Und in Wien, da hatte ich dann endlich dieses Klavier los und musste nicht mehr Klavier üben, nur noch singen. Und hatte eine wunderbare Lehrerin am Konservatorium der Stadt Wien. Und die hat mich dann auch rangeführt so ein bisschen an die Grenzen meiner zuerst sehr lyrischen Stimme in Richtung Dramatik. Da bin ich dann übersiedelt von Susanna in Richtung Fiordiligi und solche Sachen. Und das fand ich dann doch sehr spannend und habe das sehr genossen. Und abends war ich dann in der Staatsoper am Stehplatz.
Und was sangen Sie am liebsten? Welches Repertoire?
Pavarotti hat mal ganz eine witzige Sache gesagt. Er hat gesagt, ich möchte Verdi, aber meine Stimme möchte Donizetti. Und das fasst für mich auch so zusammen. Also die Stimme gab damals, nur ist hier eigentlich ein arrogantes Wort, nur Mozart her. Und ich hätte gerne Verdi gesungen oder Tosca oder solche wilden Frauen.
Ihr nächster Musikwunsch ist kein wilder, sondern eher ein ruhiger, süße Stille von Händel.
Das war und ist bei mir eigentlich immer so, abgesehen von diesen wilden Wünschen und der Sehnsucht nach deiner sehr großen Stimme und großer Oper, mag ich auch ordentliche Musik sehr gern und habe die auch sehr viel selber gesungen, ob das jetzt ein Laudate Dominum ist oder die deutschen Arien von Händel. Das ist Musik, die einfach wieder Ordnung schafft im Kopf und auch an den Stimmbändern natürlich. Und das war für mich sehr wichtig, auch in der Zeit, in der ich dann sehr viel Brecht zum Beispiel gesungen habe. Händel als Gegensatz zu Brecht zu singen, das war ganz toll.
Thank you.
Die Arie »Süße Stille« aus den neuen deutschen Arien von Georg Friedrich Händel mit Nuria Rial und dem Australian Baroque. Claudia Adrario, Sie scheinen voller Energie. Ist Stille etwas, das Sie mögen und brauchen, oder tanken Sie Energie eher in einer Stadt, in einem Gewühl, inmitten von Menschen?
Stille ist für mich ganz, ganz wichtig und ist auch das, was ich aktiv suche. Einerseits eben Stille, die man hören kann, aber auch Stille, die man selber hält. Also ich gehe sehr ungern in die Stadt. Ich mag überhaupt nicht ins Gewühl von Geschäften gehen. Ich gehe wahnsinnig gern mit meinem goldenen Hund spazieren. Und wenn man mich so nach meinen Sehnsuchtsorten fragt, dann sind es immer ganz stille Orte. Einerseits zusammen mit meinem Mann irgendwo am Wasserloch in Tansania oder in Sambia. Einfach sitzen und ganz ruhig sein in einer Stille, die dort ja so intensiv ist, dass man plötzlich den Sand fliegen hört. Das ist so die absolute Stille. Und es gibt kein Handy und es gibt nichts. Nur Blätter und Vogelschwingen. Und das ist diese absolute Stille. Und wenn ich einen näheren Ort dann suche, der etwa so funktioniert, dann findet man das im Schweizer Jura. Da spazieren gehen zwischen den hohen Bäumen. Das ist auch wirklich diese Stille, aus der ich dann sehr viel Energie wieder rausholen kann.
War das immer schon so?
Ja. Ja. Es gibt da ganz kuriose Beispiele, die das zum Beispiel belegen. Als Archäologin war ich ja viel in Italien unterwegs und Etrurien, die Gräber irgendwo im Gebüsch, denen nachkriechen, wo keine Touristen rum sind. Das fand ich toll. Aber aus dem Grund bin ich erst ganz spät überhaupt einmal nach Rom hinein, denn ich fand immer, puh, große Stadt, nach den schönen, ruhigen Orten tue ich mir das nicht an.
Schon als Jugendliche?
Ja, absolut.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen, die Archäologie. Sie haben eben nicht nur Gesang studiert, sondern auch Frühgeschichte. Das ist ja eine ungewöhnliche Kombination. Was hat Sie daran fasziniert, an der Frühgeschichte?
Mich wundert immer, dass man dieses ungewöhnliche Kombination erachtet. Denn ich finde es überhaupt nicht ungewöhnlich, denn es geht eigentlich ja alles wieder in Richtung Erzählen. Ich studiere ja nicht Urgeschichte und habe das nie getan, um für mich selber zu wissen, wie welcher Topf zu welcher Epoche aussieht. Das finde ich gar nicht so interessant. Aber dann zu schauen, wie sieht das im Vergleich zu anderen Kulturen aus und kann ich das vielleicht jemandem erzählen, der das auch noch interessant findet? Also die Vermittlung, die immer für die Wissenschaft, finde ich, ein integraler Bestandteil sein muss, das schlägt die Brücke zu meinem Sängerberuf.
Aber als Jugendliche, als Sie dann beides studiert haben, was hatten Sie denn da für eine Berufsvision?
Es war bei mir immer so, dass ich sehr gern verschiedene Dinge tat und unglaublich neugierig war. Also nur zu singen, bei aller Faszination, wäre mir einfach zu wenig gewesen. Ich wollte auch noch was anderes wissen. Ich wollte staunen können. Und da war dieses Urgeschichtsstudium eine ganz fantastische Möglichkeit. Denn ich hatte das Glück, einen Professor und später Doktorvater zu haben, der eigentlich völlig ungewöhnlich für unser Fach, sage ich jetzt, eine wilde Mischung drauf hatte. Er war Ägyptologe und gleichzeitig europäischer Urgeschichtler und der Fachmann für Hallstattkultur. Und in den Vorlesungen über Hallstattkultur war immer Ägypten dabei und in Ägyptenvorlesungen immer auch die europäische Urgeschichte. Und er hat erzählt, dass wir nur saßen und staunten.
Und Sie haben da auch Feldforschung betrieben dann?
Ich war ein paar Mal auf Grabung, aber das war einfach nicht mein Ding. Da im Loch sitzen, also wenn das jetzt meine Kollegen von der Bodenforschung oder vom Museum hören, dann werden die vielleicht jetzt böse, aber ich sage es trotzdem. Also im Loch sitzen und pinseln, das können andere sehr viel besser als ich und machen es viel lieber und haben auch diesen vielleicht sechsten Sinn, wo man jetzt weiter gräbt. Den habe ich nicht. Meine Stärke lag in diesem Fach immer auch darin, dass man verschiedene Sachen miteinander in Beziehung setzt und da vielleicht auch sogar eine Erkenntnis rauszieht.
Und wie konnten Sie jetzt konkret die beiden Berufe verbinden dann in Ihrem Berufsleben?
Das war sehr einfach. Wirklich sehr einfach. Einerseits muss man als Sängerin ja aufpassen, dass man nicht zu viel ununterbrochen spricht. Und wenn ich am Buch schreiben war, zum Beispiel über Sardinien, Dann war ich ganz still und friedlich und habe meine Stimme geschont für Singen. Ich habe das eigentlich Gott sei Dank immer so machen können, dass ich je nach Lebensphase und je nach Angeboten mal mehr gesungen habe und weniger Wissenschaft und mal umgekehrt.
Und da haben Sie auch immer Jobs gefunden dann auch in der Archäologie, also das war nicht schwierig.
Da war ich sehr verwöhnt, das ging sehr gut. Ich hatte zuerst das Glück, wirklich über Sardinien sehr intensiv arbeiten zu dürfen am Badischen Landesmuseum und dann hat sich ein Buchauftrag angeschlossen und dann viel später, als ich nach Basel kam, habe ich eine wunderschöne Stelle gekriegt am Museum der Kulturen und durfte da ganz selbstständig eine Ausstellung bauen, Pyramiden und Pfahlbauten. Und wenn ich viel gesungen habe und fand, ich habe jetzt keine Zeit für die Wissenschaft, dann habe ich halt nur ein paar Führungen gemacht. Und die habe ich auch immer dann doch an Land ziehen können. Da hat mich dann schon jemand gefragt drum.
Und als Sängerin waren Sie da vor allem freiberuflich unterwegs mit Pianist oder auch mit Orchester?
Freiberuflich mit ganz verschiedenen Partnern, wobei vielleicht, wenn man so zurückdenkt oder wenn man meine Karriere anschaut, es auffällt, dass ich immer ganz langjährige Partnerschaften habe. Also ich arbeite mit demselben Pianisten seit 1984. Ich arbeite jetzt 20 Jahre mit demselben Gitarristen. Ich habe sehr gern mit Orchester gesungen, sehr, sehr, sehr gerne. Habe auch viel mit einem Organisten, mit dem Organisten der Kathedrale in Brüssel gearbeitet. Und für mich war schon die Abwechslung auch immer wichtig, aber geknüpft an eine absolut verlässliche musikalische Partnerschaft.
Sie haben jetzt gerade Brüssel angesprochen, Sie haben eine Zeit lang in Brüssel gelebt und Sie sind da mit einem Projekt in Kontakt gekommen, mit einem besonderen Projekt, das heißt Nativitas. Da war ein Pool von Künstlern, die relativ günstig musizierten und so bei Auftritten, bei privaten Festen Geld für die Gassenarbeit erwirtschaftet haben. Sie haben dieses Modell dann hier in die Schweiz importiert, den Dreiklang. Wie funktioniert das und was hat Sie daran fasziniert, dass Sie das dann wirklich hier in die Schweiz gebracht haben?
Also ich habe es ja wirklich aus der Warte der Sängerin mitgekriegt, dieses Projekt, und habe einfach gesehen, was für den Künstler die Win-Situation ausmacht. Nämlich, wir wurden da verpflichtet, für Aufträge in der Kirche, in Schlössern, denn diese Angehörigen der Königsfamilie, die unglaublich weitläufig sind in Belgien, die hatten Feste und die hatten Hochzeiten und die hatten auch unglaublich schöne, prunkvolle Totenmessen. Und da waren wir beschäftigt und haben in herrlichen Räumen gesungen, in die ich sonst nie gekommen wäre ohne dieses Projekt. Ich musste keine Werbung machen für diese Art von Engagements, bin dann weggegangen, hatte meine Gage wunderbar und wusste andererseits aber dadurch, dass ich günstiger singe, als ich es normalerweise tun würde, tue ich noch was Soziales. Und das hat mich fasziniert und da dachte ich, das merke ich mir. Das ist so ein intelligentes Konzept. Mal schauen, wo ich es brauchen kann. Und in Basel konnte ich es brauchen.
Ihr nächster Musikwunsch, die Sängerin Milva mit einem Brecht-Lied. Warum Milva?
Ich habe sehr viel Brecht gesungen, seit 1988 eigentlich ununterbrochen. Und wenn man anfängt, sich dieses Repertoire anzueignen, dann hört man sich natürlich trotzdem andere Interpretinnen an und ich habe Lotte Lenya gehört natürlich und Gisela May, diese ganzen Großen, oder auch Ute Lemper, die damals angefangen hat mit dem Repertoire, und fand immer die Art, wie Milva den Brecht singt, da in ihrer Zusammenarbeit mit Giorgio Strehler am Piccolo Teatro di Milano, die hat etwas ganz Eigenes, die ist eine so sinnliche und auch so ekstatisch und überwältigende und temperamentvolle Interpretation, dass ich die immer sehr mochte, auch wenn ich wusste, das wird nicht meine sein. Ich habe ganz eine andere Stimme als Milva. Und es gibt ja auch sehr viele Brechtianer, die sagen, Gottes Willen, Milva, nein, ist ganz sicher nicht so. Aber mir gefällt sie trotzdem.
Wir hören hier La Leggenda del Soldato Morto.
C'era speranza di pace, la guerra era sempre lì. Il nostro soldato decise di morire da eroe e morì. Ma il Kaiser la prese assai male e disse: così non va. Morire con tanto anticipo è un atto di viltà. E mentre l'estate sfiorò fioriva il corpo sottoterra. Il Kaiser pensò di arruolarlo per rispedirlo in guerra. Riuniti in commissione tre della sanità, dissotterraron le ossa che marcivan già. I medici lo visitarono come se fosse vivo e dissero: va, non ha niente, è solo un lavativo. Gli dissero: alzati in piedi, il cielo era tutto blu. Senza occhi il soldato alzò il viso e vide le stelle lassù. Gli versarono un poco di grappa sulla salma impudridita, lo affidarono a due infermiere e a una donna un po' svestita, e un prete davanti al turibolo e mirra, incenso, fumanti, perché tanta puzza non turbi il naso degli astanti. E il Kaiser direbbe: ma no! Dipinto hanno il sudario trovato al cimitero. Adesso è un tricolore bianco, rosso e nero. Davanti a tutti un signore in frac dall'aria assai per bene, che sa che alle cerimonie si va vestiti bene. Per tutte le strade di notte, con trombe, tamburi e cindarana, barcolla il soldato ma batte il passo ogni colpo di cindarana. I cani, i gatti, i somari accorrono a sentire parola d'ordine anche per loro, e vincere o morire. S'affacciano le donne ai balconi tra fior di geranio e lilla, risplende in cielo la luna e tutti gridano urra, e il chiasso dei piatti saluti, e il prete la banda stonata, e in mezzo il cadavere in armi come una scimmia drogata. Traversa il soldato i villaggi, ma vederlo nessun ce la fa. Tanti gli stanno d'attorno con le trombe, i tamburi e gli urrà. Gli ballano, gli cantano addosso, ma lui non si vede già più. Son forse le stelle a vederlo che brillano in cielo lassù. Poi anche le stelle svaniscono e il cielo comincia a schiarire, e il bravo soldato è pronto per l'ultima volta a morire.
Die Sängerin Milva mit einem Brecht-Lied, mit La Leggenda del Soldato Morto, gewünscht von Claudia Adrario hier in Musik für einen Gast. Claudia Adrario, ein ganz wichtiges Thema in Ihrem Leben, wir haben es vorher ganz kurz gestreift mit dem Projekt Dreiklang, ist wirklich Ihr soziales Engagement. Sie engagieren sich konkret in der Gassenarbeit. Gerade jetzt im Winter ist es ja ganz besonders schwierig für Menschen, die kein warmes Zuhause haben. Vor 6 Jahren haben Sie eine Wärmestube gegründet in Basel, ein Ort, wo sich sogenannte randständige Menschen treffen können. Sup and Chill heißt es. Wie kamen Sie auf die Idee?
Zufälle. Zufälle sind das Wichtigste im Leben, und das geht auch dann in die Richtung Schicksal, meine ich. Ich hatte im Museum der Kulturen eine Kollegin, der habe ich einen Flyer meines Brechtabends in ihr Fach gelegt. Und dieser Brechtabend hatte den Titel »Alles, was Brecht ist«. B von Brecht war eingeklammert. Und dann machte die große Augen und sagte: »Ah, ist ja witzig, unser Flyer, der heißt »Alles, was Recht ist«.« Sag ich: »Was ist dein Flyer?« »Ja«, sagte sie, »sie sei Präsidentin der Gassenarbeit. Schwarzer Peter. Und diese liebe Kollegin, die war dafür verantwortlich, dass ich den Dreh gekriegt habe. Denn ich sagte, Gassenarbeit machst du. Das interessiert mich sehr. Und sie sagte, ja, komm mit, schau's dir an. Die hat mich zum Schwarzen Peter gebracht und ich wusste ja damals überhaupt nichts vom sozialen Basel, wusste nicht, wie das funktioniert, wusste die Probleme nicht, gar nichts. Und habe da einfach wirklich ein paar Jahre lang nur zugeschaut und zugehört und versucht zu begreifen, was hier abgeht. Und wurde dann relativ schnell aus Personalmangel im Vorstand, wie immer, Präsidentin des Vereins für Gassenarbeit. Und lernte dann auf brutale Weise kennen, wie schlecht diese Vereine oder dieser Verein im Speziellen finanziert war. Und da erinnerte ich mich an dieses so intelligente Konzept Nativitas, dass ich dann mit Hilfe von ganz lieben Freunden unter dem Namen Dreiklang ein soziales Kulturprojekt in Basel etabliert habe.
Von der Idee dann zur konkreten Wärmestube, da liegt ja, kann ich mir vorstellen, doch ein langer Weg. Das war bestimmt nicht einfach, nehme ich an.
Also ja so, Dreiklang hat konkret mit der Wärmestube ja nichts zu tun. Die Wärmestube ist eigentlich entstanden aus der Arbeit des Schwarzen Peter, Verein für Gassenarbeit, am Bahnhof SBB. Und als wir da mitgekriegt haben, da gibt's immer mehr Ärger zwischen Sicherheitsdiensten und den allabendlichen Pendlern und den randständigen Menschen, da haben wir begonnen zu verhandeln. Da haben wir einen runden Tisch gemacht mit Bahnpolizei, mit Securitrans, mit Vertretern des Kantons und auch mit den randständigen Menschen selber. Und es wurde da sehr schnell klar, mit Spielregeln auf allen Seiten lässt sich da sehr viel an Konfliktminimierung erreichen, wenn man alle Beteiligten ernst nimmt. Wir haben dann jahrelang verhandelt, um einen Winterraum zu kriegen für diese Leute, denn sie nur wegweisen vom Bahnhof, ohne ihnen einen Weg zu weisen. Das kann einfach nicht funktionieren. Und diese Findung eines Raums hat 2 Jahre lang einfach überhaupt nicht geklappt, gar nicht. Der Kanton hat damals abgeblockt und unsere Vorschläge wanderten in den Papierkorb. Und es war wieder diese Sache mit dem, irgendwann mal muss man zornig werden, irgendwann muss man es tun. Und 2006 war es dann soweit, da hatte ich eine ganz seltene Glückssträhne. Ich hatte 2 Mitarbeitende und die waren genauso zornig und verrückt wie ich. Und wir haben gesagt, wir 3 machen das jetzt einfach. Wir haben zwar kein Geld, wir suchen einen Raum und wir tun's und schauen, was passiert. Und so ging das los.
Welche Leute kommen denn da zu Ihnen?
Randständige Menschen ist ja an sich ein sehr trauriger Begriff. Denn am Rand stehen, es tut ja schon weh, wenn man das Wort nur sagt. Es steht niemand gern am Rand. Es gehört eigentlich jeder gerne dazu. Und das sind so verschiedene Leute. Das können Jugendliche sein, die gerade mal in ihrer Ausbruchsphase sind und sich da verrannt haben und mal vorübergehend auf der Gasse sind. Es können auch Langzeitarbeitslose sein, die es nicht für möglich gehalten haben, dass es sie so erwischt, dass sie keinen Anschluss mehr finden. Das sind zum Teil Drogenabhängige, sind sehr viele Leute mit psychiatrischen Diagnosen, sehr viele, und zwar diese ganzen Gruppen übergreifend sind Alkoholiker, also das ist sicher ein verbindendes Problem. Aber es gibt da so verschiedene Schicksale und so viele verschiedene Schicksale, wie es verschiedene Menschen gibt, die reinkommen.
Welche Menschen haben Sie da kennengelernt, die Sie sonst nie kennengelernt hätten?
Das Verrückte ist, man lernt da Menschen kennen, die man jetzt nur da trifft. Vor 20 Jahren hätte ich die aber vielleicht ganz woanders getroffen. Da hatten die nämlich zum Teil noch ihre Firma oder waren auf einer Bank beschäftigt oder waren Lehrer. Und dann passiert irgendeine Lebenskatastrophe und sie rutschen vollkommen ab und dann trifft man sie in so einem Raum. Also die Zusammensetzung von Menschen in dem Raum ist immer auch eine Momentaufnahme, was das einzelne Leben angeht.
Wo erleben Sie die größten Widerstände mit Gästen?
Mit Gästen hatten wir nie große Probleme, wirklich nicht. Natürlich, es kann mal Gewalt geben, aber das gibt's überall in der Gesellschaft. Und ich weiß genau, als ich so nach den ersten beiden Spielzeiten oder Saisons mal geredet habe mit jemand aus der Gastronomie und gesagt habe, wir hatten in den ersten beiden Saisons keinen Polizeieinsatz. Dann schaute mich dieser Restaurantbesitzer an und sagte, was? Da habt ihr aber Glück. Das heißt, Ich glaube, wir sind eigentlich da in dem Raum eine Mischung aus Friedlichkeit und Gewalt, wie sie auch woanders in unserer Gesellschaft stattfindet. Klar, aber die Gewaltfrage ist eine sehr wichtige, selbst wenn es viele, viele Abende lang nichts gibt. Man muss sich bewusst sein, es kann irgendwann was passieren und darauf muss man gefasst sein.
Wie funktioniert denn das Zusammenspiel zwischen den Gästen und Ihnen als Organisatoren? Also die Gäste, die kochen ja bei Ihnen auch.
Genau, und ich selber bin ja in der Stube gar nicht so sehr viel anwesend. Ich bin ja eigentlich so im Backstage-Bereich für die politischen Sachen zuständig und natürlich auch für die Geldbeschaffung. Und die eigentliche allabendliche Arbeit vor Ort, das macht ja ein Team von bezahlten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und die müssen natürlich wirklich Fingerspitzengefühl haben. Die schauen jeden an, der bei der Tür reinkommt. Es ist bei uns Usus, dass wir jeden begrüßen, der kommt. Das gibt nicht nur dem Kommenden ein gutes Gefühl, sondern es gibt auch einen Moment des Augenkontakts, wo man sieht, wie ist der oder die heute drauf? Geht es ihm vielleicht schlecht? Hat er zu viel erwischt? Müssen wir aufpassen? Oder ist er einfach er oder sie trauriger als sonst, müssen wir mehr Acht geben. Und ich meine, aus dieser sehr persönlichen Art mit unseren Gästen umzugehen. Und wir sagen ja auch absichtlich Gäste und nicht Klienten oder so irgendetwas. Es sind unsere Gäste. Aus dieser sehr persönlichen Beziehung erwächst natürlich auch gegenseitiger Respekt. Und der wirkt sich auf die Stimmung schon sehr gut aus. Und zum Respekt gehört, finde ich oder fanden wir, die wir damit angefangen haben, auch absolut dazu, dass man respektiert und wahrnimmt, was der andere kann und ihn da wieder abholt bei etwas, was er vielleicht ganz lang schon nicht mehr tun konnte. Kochen zum Beispiel oder wunderschönen Tisch decken oder schön aufräumen. Und es ist wirklich so, mein Co-Leiter unten da, Andreas Tendler, der jetzt nun schon seit 5 Jahren bei uns dabei ist, der sagt, oft wenn die Leute gut gekocht haben und gelobt werden, dann sind sie 5 Zentimeter größer, wenn sie abends rausgehen. Und das ist sehr gut und sehr treffend formuliert.
Welches ist denn eigentlich Ihre Hauptmotivation, sich so sozial zu engagieren? Denn Sie haben ja eigentlich 2 Berufe. Sie sind Sängerin, Sie sind Archäologin, Sie haben eine Familie, sind Mutter.
Ich habe einfach sehr viel Glück gehabt. Ich habe viel, viel Glück gehabt im Leben, für mich selber, aber auch für meine Kinder oder mit meinen Kindern. Und 2 Buben heranwachsen zu sehen, das gibt schon für jede Mutter, für jeden Vater immer wieder so die Gänsehautmomente, wo man halt doch nicht weiß, wo die Herren oder Damen, aber ich hatte ja nur Herren, so des Abends herumspazieren und wen sie da treffen. Da gehört einfach Glück dazu, dass man nicht im falschen Moment der Verletzlichkeit oder der Unsicherheit jemanden trifft, der einem auf den falschen Weg bringt. Und meine Buben haben Glück gehabt und deswegen, finde ich, habe ich auch die Arme frei, die zu unterstützen, die da weniger Glück hatten.
Ihre Söhne machen auch Musik. Wir haben es ganz am Anfang angesprochen, dass der eine sie begleitet am Schlagzeug. Ihr nächster Musikwunsch ist ein Stück, wo einer ihrer Söhne mitspielt.
Beide. Der Ältere spielt Schlagzeug, so wie immer, und der Jüngere, der David, der inzwischen Architekt ist, der spielt Gitarre. Und witzig finde ich vielleicht den Namen der Band. Da haben Sie vielleicht so ein bisschen mütterliche Gene mitgekriegt. Die Band heißt nämlich Sabotage. Wait till it's time in the morning sun. Wait till it's time, I'm always on the run. Wait till it's time for a dance with me. You didn't wait, it's too late for me. Wait till it's time, till the night. Wait till it's time, then we get tight. Wait till it's time for the flower of the sea. You didn't wait, it's too late for me. You didn't know. It's too late for me. You didn't know. Well, I knew so. Like so for sure.
Die Gruppe Sabotage mit ihren beiden Söhnen, Claudia Adrario. Gehen Sie in die Konzerte Ihrer Söhne und hören Sie diese Musik auch?
Ja, selbstverständlich. Aber ich stehe ganz, ganz hinten an der Wand und muss mir die Ohren ganz fest zustöpseln, weil es so laut ist. Und mit dieser Lautstärke hatte ich immer Probleme. Und wenn mich die Buben mitgenommen haben, wenn sie ihre Soundchecks gemacht haben, dann haben sie mich immer nur müde abgewinkt, weil sie ja wussten, dass ich immer sage, viel zu laut. Aber ich mochte oder ich mag die Musik sogar irgendwie, vor allen Dingen, wenn man dann mittendrin ist, es hat was.
Claudia Adrario, müssen Sie sich da manchmal auch abgrenzen, Sie selbst, wenn Sie jetzt in der Gassenarbeit sind? Ich kann mir vorstellen, es ist sehr schwierig, wenn man das Leid sieht, in dem diese Menschen stecken. Können Sie sich da irgendwo auch abgrenzen?
Ich bin ganz eine schlechte Abgrenzerin. Ganz schlecht. Ist auch das, was mir meine Mitarbeitenden in der Stube oft vorwerfen, dass ich das nicht tun würde, dass ich die Leute zu nah an mich heranlasse. Nun, da ich aber mit den Gästen nicht arbeite, unter Anführungszeichen, sondern nur quasi neutral mal runterkomme, kann ich mir das erlauben. Ich kann am besten dieses Leid oder diese Not sehen dadurch, dass ich etwas dagegen tue. Dann brauche ich eigentlich keine Tür zuzumachen. Aber trotzdem, es gibt ganz schwierige Momente. Also wir haben ja unsere Saison immer bis 31. März und dann ist Schluss. Es gab aber Jahre, da war ein grauenvolles Wetter am 31. März. Und wenn ich dann vom Abschiedsfest nach Hause gehe, unter die Dusche, an den schön gedeckten Tisch, das finde ich nicht gut. Das sind schwierige Momente.
Es ist ja auch so, die Konzertbühne auf der einen Seite, die Gassenküche auf der anderen, elegante Konzertbesucher auf der einen, dann verwahrloste Menschen auf der anderen. Wie schaffen Sie diesen Spagat? Wie passt das zusammen?
Also wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme, ich stehe vor einem Saal und erzähle oder singe, ganz gleich was, die Augen, die mich anschauen, die sind weder elegant noch verwahrlost. Die sind im besten Fall aufmerksam. Und das ist das, was auch für mich wichtig ist, wenn ich Gesichter sehe, wenn ich in Gesichter hinein erzählen kann, wenn ich zu jemandem spreche, Augenkontakt ist für mich sehr wichtig. Deswegen spielt es drumherum eigentlich ganz wenig Rolle.
Aber wo stehen Sie lieber?
Dort, wo man aufmerksam schaut, ganz gleich. Also schlimmstes Beispiel, ich habe eine Zeit lang ja auch viel Oratorium gesungen. Und ich will jetzt nicht Oratorienpublikum zu nahe treten, aber wenn ich da so saß und gewartet habe, während meine Kolleginnen gesungen oder gespielt haben, man kommt ja erst dann wieder mal dran mit einer Arie, und schaue so in Gesichter, wo ich merke, uiuiui, die wären jetzt aber müde oder die würden jetzt eigentlich längst nach Hause gehen oder die sind eigentlich nur da, weil sie ein Abonnement hatten. Das finde ich ganz schlimm. Also da bin ich viel lieber unten in der Stube und weiß genau, das sind die Leute drin, die heute kommen wollten und zuhören wollten.
Kommen wir zu Ihrem letzten Musikwunsch. Mercedes Sosa, was wünschen Sie sich von ihr?
Ja, schon auch das Lied ist so ein bisschen Zusammenfassung dessen ist, dass ich einfach Glück gehabt habe. Und ich komme noch mal kurz auf eine Meinung über randständige Leute, die ich immer sehr problematisch finde, nämlich das Umgehen mit dem Begriff Schuld, dass viel zu viele Leute in unserer Gesellschaft meinen, die am Rand sind oder auf der Gasse sind, die sind selber schuld dran. Die haben halt was Blödes gemacht. Und da, finde ich, liegt eine riesengroße Gefahr. Denn Schuld heißt einfach im falschen Moment das Falsche tun oder die falschen Leute treffen. Aber ich glaube, Schuld müsste man immer fairerweise verknüpfen mit dem ja sehr altmodischen Begriff Schicksal. Das Schicksal, das redet da schon manchmal ein gewichtiges Wort mit. Und wenn das Schicksal es eben gut gemeint hat, dann sollte man gracias a la vida sagen.
Gracias a la vida. Me ha dado tanto. Me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Claro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos es mi propio.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.